Ist der Podcast mit dem Flamenco-Hut. Hier sind Böhmermann und Schulz. Es ist mal wieder Sonntag. Es ist die große Fest- und Flauschig-Ausgabe. Heute am 13. November 2022. Mir zugeschaltet in deutlich besserer Laune als ich. Deswegen übergebe ich gleich das Mikrofon an Janni Jan Böhmermann.
Ja, schön, ich begrüße euch auch nochmal von meiner Stelle. Ich muss mich direkt zu Beginn beschweren, dass du heute das Datum gesagt hast, weil das eigentlich laut Vertrag meine Aufgabe ist.
Dafür und kannst du ja heute die geilen Gags in der Sendung machen.
Ja, und da muss ich auch nochmal die zweite Beschwerde loswerden. Bevor wir hier die Sendung angefangen haben aufzuzeichnen, habe ich relativ viel von deinem mentalen Ballast hier vor die Tür gekippt bekommen. Was ist denn da für eine scheiß Laune bei dir? Was ist denn da los?
Weil ich einfach manchmal morgens schlechte Laune habe und du mich dazu genötigt hast, heute am frühen Morgen diese Sendung aufzunehmen. Du weißt, ich bin ein Tierchen, was im Laufe des Tages immer bessere Laune kriegt. Deswegen plädiere ich dafür, abends aufzunehmen. Und manchmal überkommt mich einfach der ganze Frust der letzten Tage. Das jetzt hier wieder öffentlich zu machen, würde unseren Fans nicht gefallen. Deswegen mache ich das nicht. Und habe gehofft, dass du heute ein paar gute Themen hast. Ich muss erstmal atmen. Ich habe mir noch einen zweiten Kaffee gemacht, Jan. Was ganz schön ist, ist, dass dein Pullover heute matcht mit der Wand in deinem Hintergrund. Es sieht aus wie so einen schwebenden Kopf hier nur vor mir.
Ja, ich habe meine Wand, ich bin auf der Arbeit, ich befinde mich im Studio gerade und meine Wand ist ja Korall. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass hier im Sommer das Büro renoviert wurde und Johnny, liebe Grüße, der die Ausstattung macht bei uns unter anderem, aber der auch die Räumlichkeiten eingerichtet hat, hat sich überlegt, wie kriegt man das hin, wie kann man Jan so ein bisschen intellektuell zu reizen, während er bei der Arbeit ist, dass es nicht immer alles so langweilig und gleichförmig ist, und hatte die Wand Korall gestrichen. Und ich habe aber dann lustigerweise einen korallfarbenen Pullover an, weil ich habe bei Instagram bei Kati Hummels im Feed gelesen, dass Korall eine Trendfarbe ist, die gut für Mental Health ist.
Und auch die, aber nur wenn man auf Rhodos malt.
Ja, wenn man Rhodos malt. Und wenn man einen Korallpullover trägt, dann ist man auch geschützt vor Krankheiten, und außerdem ist dann die Sternzeichen wirken dann besser. Habe ich bei Kati Hummels gelernt.
Mir ist tatsächlich aufgefallen nach unserer letzten Sendung, wo ich dir das erzählt habe mit den Energy Balls kneten auf Rhodos, dass das tatsächlich, also ich will es nicht sagen wegen mir, aber vielen Leuten ist das aufgefallen, diese Insta-Story von Kati Hummels, die ordentlich Gegenwind dafür kriegt. Ich frage mich auch, warum man unbedingt nach Rhodos muss, wo es momentan sowieso alles schwierig ist, und dort ein Mental Health Programm zu machen mit Hugendubel, Bücherlounge und allem möglichen.
Eine Hugendubel Bücherlounge auf Rhodos?
Ja, wurde extra eingerichtet. Jetzt möchte ich aber nicht Kathi Hummels absprechen, dass sie nicht vielleicht auch wirklich, also viele Leute haben gesagt, wenn man mentale Probleme hat, dann bringt man das so nicht in die Öffentlichkeit. Viele gute Leute haben was dazu gesagt. Ich glaube trotzdem, dass auch bei Kathi Hummels, die sieht ich will mich jetzt da nicht in eine Analyse machen oder so, aber vielleicht braucht die auch Hilfe, aber vielleicht braucht sie auch mal ein bisschen Beratung. Das ist nämlich auch wirklich eine Farce für viele Menschen mit mentalen Erkrankungen ist oder mit psychischen Erkrankungen, wenn die sehen, wie da lachend Energy Balls geknickt geknetet werden. Haha, gegen die schlechten Depressionen. Es ist wirklich eine Farce, aber...
Also als Tipp, als Medienfuzzi vielleicht für Kati Hummels, wenn sie sich unglücklich fühlt, das Erste, was ich mal machen würde, das kann ich aus eigener Erfahrung wirklich sagen, dass es funktioniert, sorgt dafür, dass diese laufenden Kameras und Mikrofone aus deiner Umgebung verschwinden. Und dann warte mal eine Woche und guck dann, was mit dir passiert. Einfach mal das Handy beiseite legen, in eine Gegend fahren, wo man keine Möglichkeiten hat, Instagram-Stories hochzuladen und Kooperationen, wo man das Wort Anzeige ganz klein oben versteckt, dass man es nicht lesen kann und so. Wenn man das mal eine Woche lässt und dann nochmal kurz Mental Health-mäßig nachcheckt, vielleicht ist das auch schon eine große Hilfe, einfach mal die Öffentlichkeit wegzulassen. Oder, und da würde ich direkt ans erste Thema mit dir reintauchen, oder man macht es gegenteilig, wie Anna-Maria Fitschai-Chai und Enes Fitschai-Chai. Hast du am Donnerstag gesehen?
Alles raus.
Reset bei RTL von 20:15 bis 23 Uhr.
Alle Folgen gesehen.
Du hast alle Folgen schon gesehen?
Ja, ja.
Ich fand's mega geil, wie er sich rausgewieselt hat aus dieser sexuellen Missbrauchsgeschichte mit der 16-Jährigen, wo er dann irgendwie, also gesagt, ja, scheiße gebaut und sie hatten noch keinen Sex und so, ja klar, was sexuelle Nötigung, aber hey, und dann nimmt er dieses Video da auf, dieses komische Rap-Video, und das in Kontrast zu sehen mit seiner kompletten Daddy-Art, Alter, wie der da irgendwie 9 Kinder jongliert und irgendwie Anna umarmt und einfach so eine ganz normale Beziehung.
Ja, und dann auch gar, also so als Selbstver- ja, früher, mein Gott, da war das mit den Frauen halt anders, aber hier meine 9 Kinder, ich bin jetzt Familienvater, ich bin neugeboren. Das ist alles,
ja, aber
das
dann,
ist natürlich,
aber
der
dann,
winkt,
aber dann
der greift nach dem letzten Strohhalm, um irgendeine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens zu sein, glaube ich.
Also ich habe gedacht, wenn die das richtig durchziehen würden, und also ich meine, wann haben die Kardashians angefangen mit ihrem Ding? Waren die Kinder dann nicht auch so alt? Und die sind von vornherein, legen die es schon darauf aus, dass die Kinder auch gezeigt werden und so. Wahrscheinlich.
Natürlich.
Ja, und also die Anlage ist dafür da. Jetzt müssen sie es noch ein bisschen professioneller machen. Die deutschen Kardashians. Ich glaube, das kann funktionieren.
Meinst du, das ist das Vorbild, die deutschen Kardashians?
Ich kann mir vorstellen.
Dann hoffe ich mal nicht, dass auf alle Fälle Bushido noch in die Kanye West Richtung mutiert, weil das hat ja, du weißt ja, wie die Kardashians, wie das alles geendet ist. Ich habe mir angeguckt, 2,5 Stunden Interview mit Lex Friedman und Kanye West zum Schlafen, fällt mir dazu noch ein Wow, das war wirklich interessant. Jeder, der irgendwie Lust hat, sich wirklich Menschen mit starker Persönlichkeitsstörung anzugucken, den kann ich dieses Interview wirklich empfehlen.
Ja, oder dann halt kommen wir jeden Sonntag und jeden Mittwoch Fest und Flauschig hören, ist auch immer gut.
Ist auch nicht schlecht, obwohl ich glaube schon, dass Kanye West nochmal, da können wir uns beide noch eine Scheibe von abschneiden, was Persönlichkeitsstörung angeht. Trotzdem, wir können natürlich genau wie Roos, der das glaube ich seit im Jahr machen, in diese Kerbe hauen, aber es ist natürlich einer, der Angst und Schrecken im deutschen Hip-Hop verbreitet hat, der als erstes mit einem Familienclan zusammengearbeitet hat, der ganz offensichtlich kriminelle Strukturen aufweist und dann sich hinstellt, wirklich auch Leuten wirklich so die ganze Zeit homophob, frauenfeindlich, alles Mögliche, wirklich das salonfähig mitgemacht hat, auf einmal sich da hinstellt, alles verkauft, jede Doku, seine Kinder in die Kamera hilft, das ist schon einfach alles sehr erbärmlich.
Ja.
Und ich möchte nicht mit dem tauschen.
Aber wenn man jetzt mal in dieses Kardashian-Gleichnis aufmacht, dann wäre doch eigentlich gar nicht Bushido der Kanye, sondern dann sind eigentlich Anna und Bushido sind die Eltern.
Und Arafat ist der Verrückte?
Nein, also ich meine, die Kinder sind die Kardashians. Das ist, ne, also die Familie ist die Fetichis und die Kinder wachsen jetzt heran. Weil, verstehst du? Also er ist der Daddy, sie ist die Mami und jetzt geht's eigentlich auf die nächste Generation. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er Deutschrap-mäßig noch, dass das noch irgendwie was glaubwürdig, da bin wirklich ich mehr Straße als Bushido jetzt nach diesem Ding, ganz ehrlich. Also wirklich.
Ja, ist so. Da hast du auf alle. Du hast mehr Scheiße gefressen.
Ich habe mehr Scheiße gefressen.
Scheiße-Fressbarometer schlägt eindeutig in deine Richtung aus.
Das stimmt nicht. Ich glaube, der hat schon deutlich mehr Scheiße gefressen. Hat auch deutlich mehr Scheiße gebaut, aber richtige Scheiße. Aber jetzt so, ich meine so, ja, ey, wirklich, Böhmermann mit neuem Selbstbewusstsein. Ich glaube, ich habe mehr Deutschrap-Credibility als Bushido. Würde ich mal einfach mal so behaupten.
Ja, vor allem hast du auch die besseren Songs über die Jahre rausgehauen, ganz ehrlich. Ja, aber
als ich das gesehen habe, wie er da zwischen irgendwie Sorge um die Drillinge und irgendwie einer weinenden Anna-Maria mit irgendwie einem Riesenbauch, wie er dann auf einmal mit so einer kleinen Videokamera, wie früher wir im Nullsatzstudio in der Wallerherrstraße 46 in Bremen im Medienzentrum hatten. Und dann hat er da gerappt wie so ein 16-Jähriger. Da dachte ich irgendwie, das passt doch nicht zusammen. Das mit dem Rap, da muss er echt nochmal überlegen, ob das eine geile Idee ist. Und ich glaube, diese Kardashian-Nummer, das kann was werden. Wenn die Kinder mitziehen, die müssen natürlich jetzt performen. Das ist natürlich jetzt wichtig, dass die Kinder mitziehen. Und da, ehrlich gesagt, wird es mir ein bisschen zu zynisch. Und welcher Sender macht das? RTL? Ich glaube RTL 2, weil RTL selbst, das ist denen zu risky. Die lassen erstmal auf RTL Plus in der Mediathek und dann RTL 2. Wenn er Glück hat, wird es RTL. Wenn er Glück hat.
Mhm. wenn es Glück ja, kann, ach, ist mir egal, ehrlich gesagt. Ja. Weil die Doku war schon nicht mehr so geil wie die Amazon Prime Doku. Es war schon auch geil, dass es schon die zweite Doku von ihm ist. Erstmal hat er ja die Amazon, wo übrigens gerade eine zweite Staffel auch gedreht wird. Und nebenbei gibt es noch eine RTL-Doku jetzt über den Ausstieg. Und vielleicht wird ja irgendwo schon die dritte Dokumentation mit Vox gedreht, über wieder die Rückkehr in die Gangster, in den Gangster-Rap.
Ja, oder wie er irgendwie auf den Malediven mit Sandra Nasic von den Guano Apes, Ray Garvix und Xavier Naidoo, die sich gegenseitig ihre Songs singen und Bushido anfängt zu weinen. Weißt du, dieses Format, wo die alle immer weinen müssen.
Ja, sing meinen Song. Ich glaube eher, dass er dann doch noch Deutschland sucht den Superstar oder irgend so ein Ding
wird. Ich glaube, das will Dieter nicht. Bei DSDS in der Jury, da ist Dieter, das ist Ego von Dieter zu groß. Der hat den Rückenwind gerade, weil er wieder dabei ist. Und
Hast du das Video von Pietro Lombardi gesehen, wie er in Dubai dem Taxifahrer...
Sätze des Horrors.
Hast du das Video gesehen? Es gibt ein Video von ihm, da gibt er in Dubai, glaube ich, einen Taxifahrer, der fragt ihn, was sein Monatsgehalt ist. Mhm. Ne? Und dann schenkt er ihm als Trinkgeld im Taxi seine Monatsmiete. Und der Taxifahrer fängt an zu weinen. Und Pietro Lombardi feiert sich extrem ab. Umgerechnet sind es genau 80 Euro, die er dem Taxifahrer gegeben hat. Was ich jetzt nicht irgendwie bewerten will. Aber er stellt sich hin, als wenn er, der neue Gandhi ist geboren. Pietro Lombardi rennt rum und bezahlt Taxifahrern irgendwo in Dubai die Miete und macht davon Videos. Wir sind alle verloren. Wir kommen alle in die Hölle. Vielleicht ist der Titel der heutigen Sendung erstmal Arbeitstitel. Der Mensch ist schlecht und kriegt es nicht besser hin. Weil ich wollte ein paar Sachen mit dir heute besprechen über Doppelmoral. Ganz ehrlich, und das ist eine Sache, ich habe wie du vielleicht auch, wie viele Leute, die gerade überall echt für Furore sorgt, diese Doku gesehen im ZDF, die sehr, sehr gut ist, mit Jochen Beyer und der rumgereist ist, der auch, heißt der Jochen Beyer?
Jochen Breyer und Julia Friedrichs ist die Autorin.
Genau. Die will ich nicht unterschlagen. Und es ist eine wirklich sehr, sehr gute Doku über Katar. Es gibt da mit diesem einen Repräsentanten, der von Katar dieses Gespräch, was gerade überall geteilt wird, wo er halt einfach sagt, Frauen sind wie Süßigkeiten, man muss sie halt verstecken. Man greift ja auch lieber in eine Tüte Süßigkeiten, die noch geschlossen ist, als eine offene. Sehr viele fragwürdige Sachen. Dann wird gesagt, Homosexualität is a damage in a mind. Und dann wird das Interview abgebrochen die ganze Zeit. Also es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Dokumentation, die sehr viel offenlegt, was man aber auch eigentlich schon seit langem weiß. Was einfach nur mal ein religiöses, anderes und kulturelles, anderes Verständnis ist, was wir nicht verstehen können. Was ich mich jetzt frage, nachdem das ZDF, und ich weiß, ich liebe ZDF-Dokumentationen, bin noch Fan von deinem Arbeitgeber und deinem Sender, was ich mich denn aber frage, wenn man das alles weiß, wenn man so eine Dokumentation macht, warum strahlt man dann auch einfach für Millionen die WM aus? Warum sagt man, nee, das können wir nicht unterstreichen, weil das ist das, was mich so ein bisschen daran stört, weil einerseits wissen wir das, wir diskutieren seit Ewigkeiten und reden darüber, aber entweder man hat eine Haltung, dann wird auch dieser eine Leon, ich weiß dir nicht den Namen, dieser 24-jährige Bayern-Spieler, der dann auch sagt, also von mir aus wäre es auch besser, wenn es woanders wäre. Ich meine, du verdienst dein Hauptgeld mit Bayern München. Du bist super reich jetzt schon. Du musst jetzt schon nicht mehr arbeiten. Und trotzdem stellst du dich da hin und sagst, ja, ich möchte auch nicht in Katar spielen, aber es ist nun mal die Zeit. Dann spielst du halt nicht da. Du hast genug Kohle dafür. Und so eine geile WM wird es wahrscheinlich nicht werden. Und das stört mich so ein bisschen an der Sache, weil entweder man zeigt dann auch mal Haltung oder man macht die ganze Zeit Aufdeckungsdokumentation darüber.
Aber das ist eine super, super Frage, weil es ja nicht nur einfach eine moralische Frage ist, sondern eigentlich viel tiefere Fragen berührt und gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil im Grunde genommen ist das gleiche Problem wie mit dem Klimawandel, weißt du? Hast du Markus Lanz diese Woche gesehen, wie irgendwie das Kult...
Hab ich gesehen.
Dass er Orte in den Dolomiten... Also erstmal ist Markus Lanz jetzt voll Richard David Precht, also was ist denn da los?
Also, das fand ich auch, ich muss auch sagen, wie die Klimaaktivistin, wie hieß sie nochmal? Carola? Sorry, dass ich den Namen gerade nicht weiß, ich bin schlecht
vorbereitet. Ich such's hier raus, ich weiß auch nicht mehr genau.
Ja, aber die natürlich sehr idealistisch geredet hat, aber die bevormundet wurde von Markus Lanz. Ich bin eindeutig auf ihrer Seite gewesen. Ich konnte sehr viel unterschreiben von dem, jedenfalls mehr als von drei Leuten, die jenseits der 50 sind und alle so nicken und einer jungen Frau, die irgendwie wirklich irgendwie diese Angst spürt, der versucht das mitzuteilen, zu sagen, man muss doch Vertrauen in die Menschen haben, wie man es immer
angeglichen. Carla Rochel, es ist Carla Rochel, so heißt
Carla
sie.
Carla Rochel,
genau.
Liebe Grüße.
Aber weißt du, die Frage ist doch genau wie mit der WM. Ja, jetzt findet die WM statt und wenn das alle finden es scheiße und trotzdem fahren sie, denn alle wissen, dass das mit unserer Verschwendung und dem Ressourcenverbrauchen und diesem gedankenlosen, im Grunde genommen verhalten wir uns als Menschheit so wie Leute, die ich im Zivildienst, mit denen ich im Zivildienst im Auto gesessen habe, also nicht hinten die Leute, die ich rumgefahren habe, sondern die so meine Beifahrer waren. Ich weiß noch eine Kollegin beim Roten Kreuz, die einfach immer wenn die was gegessen hat, hat die den Müll einfach aus dem Fenster geschmissen. Einfach so mitten in der Stadt. Und ich war mal völlig fassungslos, wie jemand so gedankenlos sein kann im Detail. Aber im Grunde genommen als Menschheit verhalten wir uns nicht anders, wie diese Kollegin von mir beim Zivildienst, die einfach Sachen aus dem Fenster werfen. Also scheiß drauf, nach mir die Sinnflut. Im wahrsten Sinne sogar, nach uns die Sinnflut. Und wir wissen das und verhalten uns trotzdem nicht anders. Wir laden irgendwie Luisa Neubauer oder Carla Rochel oder viele idealistische junge Leute, die eine viel größere Dringlichkeit haben oder das auch hauptberuflich machen als Aktivistinnen und Aktivisten ein und lassen uns von denen so ein bisschen mit so einem kleinen Trostpflasterchen mal ab und zu sagen, was wir alles falsch machen. Aber richtig ändern tun wir ja nichts. Und, aber auch, weil es wahnsinnig schwer ist, weil du zum einen natürlich in so einem, erstmal bist du, glaube ich, in einem Dilemma.
Klar.
Fußball,
klar.
Ich interessiere mich für die WM. Das ist so dieses einzige Turnier, wo ich sagen muss, ich interessiere mich schon so ein bisschen dafür. Bundesliga zwar auch irgendwie, wenn Werder spielt, aber dann ist manchmal irgendwie auch dann blöd, wenn Werder spielt und ich schaff's nicht immer diese englische Woche und dann muss ich selber arbeiten und dann weiß ich gar nicht, wann die Spiele sind. Bei der WM einfach einzufassen. Es spielen Länder gegeneinander. Auch einfach einzufassen. Da macht jeder irgendwie mit. Andererseits weißt du um diese ganzen Dinge, die in Katar falsch laufen und nicht nur in Katar, sondern in vielen anderen arabischen Ländern mit religiösen Fundamentalisten an der Spitze. Im Iran, im Irak, in Afghanistan.
Im Iran gerade, ganz viel,
genau. Aber wie gehst du damit um? Brichst du wirklich alle Brücken ab? Das ist genauso wie wenn dein Onkel sich auf einmal radikalisiert in der Familie. Ist er trotzdem noch dein Onkel? Du musst ja trotzdem die irgendwie dazu verhalten. Du kannst nicht einfach alle Brücken abbrechen, es sei denn...
Ich glaube trotzdem, dass es beim ZDF jetzt mit der Übertragung der WM nicht nur so ein Kumpeldienst an den alten Onkel ist, sondern da werden natürlich auch Millionen gemacht und natürlich ist auch der Fakt...
Also, würde das ZDF bezahlt vor allen Dingen dafür Geld.
Das ZDF und würde das ZDF das nicht ausstrahlen, würde irgendein Privatsender das natürlich machen.
Genau, also das Ding ist, ich verstehe das, auch diese öffentlich-rechtliche Geschichte, soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk die WM übertragen, wenn das RTL macht oder dann so eine Mischung aus, läuft jetzt bei Magenta TV, 5 Spiele laufen bei The Zone und dann gibt's aber abends nochmal irgendwie bei RTL und bei Sat.1 ran auch nochmal die Spiele. Ich weiß nicht, ob das jetzt so politisch viel ändern würde, aber ob das Schauvergnügen jetzt großartig steigern würde. Ich kann das schon nachvollziehen.
Ich glaube, es gibt ganz viele Faktoren, ganz viele Faktoren, die dafür sorgen, dass wir diese WM gucken werden. Erstmal, es ist Winter jetzt tatsächlich. Mhm. Viele Leute, es ist nicht das beste Jahr momentan. Gesellschaft in vielen Sachen freuen sich über alle Zerstreuung. Dann gibt's ganz viele, die auch wirklich interessiert sind natürlich und viele Kinder, die einfach Fußball über alles lieben, denen das viel bedeutet. Wie willst du deinen Kindern jetzt sagen, nee, das guckst du jetzt mal nicht, weil das sind keine so guten Menschen, die das ausrichten. Kannst ja auch. Wie anmaßend ist das denn? Wir stecken, du hast vollkommen recht, natürlich in einem Dilemma gerade, in vielen Bereichen das zu machen. Ich weiß noch nicht genau, du kannst in der Mediathek gerade 3 große, wirklich auch interessante Berichte sehen. Am besten ist einfach die Kalle Rummenigge-Geschichte, Rolex-Kalle, der einfach, du hast wahrscheinlich die Doku noch nicht gesehen, der einfach auch mit dafür gesorgt hat, dass diese WM jetzt im Winter stattfindet. Mhm. Und der ist dann erwischt worden. Karl-Heinz Rummenigge, der große Held meiner Jugend, ist vorbestraft. 250.000 Euro Strafe wegen 2 beschissenen Rolex, die er aus Katar mitgebracht hat. Und dann muss ich mich mal wirklich fragen, der Typ hat ein Jahreseinkommen von 20 Millionen oder so. Karl-Heinz Rummenigge? Ja, irgendwie steht das jedenfalls aber es steht ja auch viele, keine Ahnung, auf alle Fälle, dieser Mann, wenn er nicht wirklich viel falsch gemacht hat, ist sehr wohlhabend. Und die beiden Rolex, eine Rolex Zebra, das ist somit die hässlichste Rolex, die es gibt. Wirklich, die lässt er sich da anschwatzen. Die ist noch nicht mal besonders geil, sieht die aus, irgendwas. Und noch so eine andere, The Presidential. Also jeder weiß, wenn man eine Rolex hat, eine Submariner oder irgendwas, was ich, hätte ich mir damals fast mal eine anschwätzen lassen. Ist heute doppelt so viel wert, ärgere ich mich. Aber ich dachte, ich schäme mich mit so einer Uhr.
Ja, natürlich schämt man sich. Man hat diesen geilen Moment.
Ich habe nicht eine teure Uhr.
Man denkt dann, so, ey, das ist geil. Das ist so ein bisschen wie mit Aktien. Dann denkt man auch, dass man ein geiler Macker ist. Dann hast du eine fucking. Was willst du mit einer scheiß Uhr, Alter?
Vor 10 Jahren bei Louis C.K., dass er so eine alte Submariner hat. Und dann dachte ich, geil, will ich auch haben. Habe ich mir aber nie geholt, weil ich auch immer nur mit den Gedanken spiele, mir sowas zu holen.
Nee, ich schwöre dir, ich weiß genau, wie du dich fühlen würdest, wenn du. Ich kann nachvollziehen, dass du in so einem emotionalen Schwall dir so ein Ding ans Armgelenk irgendwie, ans Handgelenk schwatzen lässt, dann hast du das Ding und ich schwöre dir, du schläfst eine Nacht und am nächsten Morgen schämst du dich in Grund und Boden.
Richtig.
Und tust in die Schublade und dann erzählst du niemandem davon. Und selbst wenn du eines Tages eine Rolex kaufen solltest, weil du irgendwie so eine heiße Woche hast oder so, du würdest es mir niemals erzählen, weil du dich eigentlich voll dafür schämen würdest. Ich schwöre
es. Ich könnte es gar nicht erzählen. Ich wüsste nicht, mit welcher Lockerheit den Leuten erklären würde, auch jetzt hier im Podcast zum Beispiel, wenn ich rede ja viel gerne über so. Wie würde ich das jetzt Leuten verkaufen, dass ich mir eine Rolex gekauft habe. Und wer würde denken, was willst du denn jetzt damit? Geldanlage vielleicht, aber auf alle Fälle.
Aber ist es, was ist Geldanlage?
Das ist aber so. Karl-Heinz Rummenigge, ja, wirklich, hat, der hat bestimmt noch mehr als 2 Rolex bekommen. Und da fällt mir auch noch eine Geschichte ein, doch muss ich jetzt kurz noch erzählen. Ah, ich darf den Namen nicht sagen. Ein mit dem sind wir beide befreundet. Also nicht befreundet, den kennen wir beide, sagen wir mal so. Ich sag den Namen.
Sag den Namen.
Hier in der Pause sag ich nicht. Der hat mir erzählt, er hat sich mal vor ein paar Jahren ein Cabrio gekauft, weil er dachte, es ist jetzt einfach mal Zeit für ein Cabrio.
Okay.
Dann stand er an der Ampel, an der ersten Ampel in der Stadt, runter und die Leute gucken ihn an und er hat sich so geschämt, dass er eine Woche später das Cabrio wieder verkauft hat, weil er gemerkt hat, er besitzt nicht die Abgebrühtheit, da jetzt auch drin zu sitzen und sondern mit einer Selbstverständlichkeit. Ja. Die Selbstverständlichkeit, ja, ich fahre Cabrio, ich habe hier eine Gucci-Sonnenbrille und habe eine Rolex und das ist mein Lifestyle, dafür stehe ich, das ist für mich der Wert des Lebens. Mit dem Gefühl möchtest du einfach nicht in der Öffentlichkeit repräsentiert werden. Also ich nicht. Ich würde 1000 Tode sterben.
Ja, aber es ist doch schön, wenn man dann merkt, dass es offensichtlich nicht passt und man dann wieder rückwärts rausläuft. So ein bisschen wie wenn man in den Laden reingeht und sich denkt, jetzt klau ich was. Und dann aber merkt, nee, komm, ich bin eigentlich nicht der Typ für Ladendiebstahl. Und das einfach wieder zurücklegt. Und wenn man dann wenigstens die Eier hat zu sagen, nee, komm, ey, ich habe mich da von mir selber überwältigen lassen. Naja, ey, aber nochmal
zurück. Oder wenn man mit einem Mann oder einer Frau nach Hause geht und man liegt dann so nackt im Bett und sagt, ey, ich bin doch kein Typ für so ein Stand, ey.
Genau.
Sorry,
ich habe gedacht, ich bin irgendwie so, aber ich bin irgendwie nicht, es ist nicht mein Ding.
Ich bin doch kein Typ für One Night
Stand, du. Ist mir einfach zu anstrengend. Nee, aber ey, zurück zum Thema Doppelmoral, weil die Frage, man deckt Sachen auf, man spricht Dinge an. Ja, aber ändert es denn wirklich? Also ich glaube, ändert das wirklich was? Ich glaube, das große Rad, bei dem sich Dinge wirklich ändern, das wird Millimeter, Mikrometermäßig gedreht. Das wird ein ganz kleines bisschen gedreht. Und jedes Mal, wenn man Aufmerksamkeit schafft für so ein Thema, wird man selber aufmerksamer für dieses Thema und das sinkt in einen selber tiefer ein. Aber zum Beispiel zu erwarten, also ein geiles Dilemma immer, eine Hälfte meiner Redaktion ist vegan oder vegetarisch und wir unterhalten total oft über, keine Ahnung, Clemens Tönnies, den Wurst Willy Wonka von Reda Wiedenbrück und so und Schweineschlachten und so. Aber ich komme leider nicht da raus, obwohl ich weiß, dass es falsch ist, in der Grünkohlzeit Grünkohl zu essen und da kommt halt wahnsinnig viel vom Schwein rein und ich habe ein Bio-Schwein und hahaha. Ich weiß, es ist aber im Grunde genommen nicht richtig. Trotzdem muss ich aber sagen, dass über die lange Strecke der letzten Jahre ich meinen Fleischkonsum ziemlich runtergefahren habe. Ich bin aber trotzdem nicht Vegetarier oder Veganer geworden. Aber ich würde sagen, ich verstehe, dass man nicht so viel Fleisch essen sollte und zwar jeden Tag ein bisschen mehr. Genauso wie ich jahrelang...
Aber merkst du, mich hat am meisten tatsächlich davon überzeugt, dass es mir besser geht, durch das volle Gefühl.
Ja, in dem Alter bin ich aber noch nicht. Also ich trinke auch noch.
In dem Alter bist du schon sehr, wenn ich deinen Körperbau in den letzten Jahren beobachte.
Ja, aber ich trinke zum Beispiel normal.
Alle haben das Video von dir auf dem E-Scooter gesehen, was ich gefrustet
habe. Aber das ist, ja, weil ich einfach einen wahnsinnig schönen Hintern habe. Das hat doch nichts damit zu tun, das ist ja jetzt nicht körperlich. Nein. Das ist ja einfach unangenehm. Du
wirst immer ronder.
Ja, du bist du.
Jedes
bist
Mal, wenn ich den küsse, die Backen, ne? Wenn ich den Backen küssen muss, ja, dann merke ich, da ist wieder was größer geworden.
Naja, also ich auf jeden Fall merke ich, dass ich das in mir etwas auslöst. Und hier ein bisschen Backstage-Talk. Mein ehemaliger Arbeitgeber Harald, ich sag den Nachnamen jetzt nicht, um da jetzt nicht Verwirrung zu stiften oder böses Blut irgendwie wieder, weißt du, ist ein wahnsinnig sensibler Typ. Der hat immer gesagt, ja, hier, diese ganzen Kabarettisten, die da oben auf der Bühne stehen und immer wissen, wie alles besser geht. Und dann gehen sie nach Hause in ihre Riesenvilla und haben alle Geld und deswegen sind die nicht in der, dürfen die im Grunde genommen gar nicht sagen, was scheiße läuft. Also, dass du quasi die Erkenntnis oder den Willen, etwas zu verändern, koppelst an, ja, aber das hat ja was damit, Bruno Jonas, der ist ja ein toller Kabarettist, weil der sagt immer, wie die Leute, was sie für Fehler machen, aber dann geht er nach Hause und ist selber reich. Und ich bin halt stinkereich und deswegen habe ich kein Recht, den Leuten zu sagen, was sie machen sollen oder nicht. Ich glaube, der Hirnwurm ist, zu glauben, dass das sowas ist, wie man sagt den Leuten, was man machen muss. Ich finde das eigentlich interessant, diesmal völlig unabhängig. Ich finde auch zum Beispiel Gregor Gysi, wenn der irgendwelche Beraterhonorare einfährt und trotzdem strammer Linksradikaler ist, kann man natürlich sagen Salonkommunist, aber mir ist ehrlich gesagt ein Millionär lieber, der sich wirklich ernsthaft um das Wohl aller kümmert, als ein Milliardär, den alle für ein gigantisches Genie halten und der auf einfach alle scheißt. Weißt du, wenn du schon Kohle hast und wenn du irgendwie Bezug hast zu deinen Mitmenschen, dann nutzt doch deine Position, deine privilegierte Stellung dafür aus und mach die Welt ein bisschen besser. Und
Du sprichst dann Elon Musk an und weißt du, was mich am meisten an dieser ganzen Twitter-Debatte nervt? Dass der Typ doch einfach mal, es ging doch mal um fliegende Autos und um Tunnel und um Marsbewohner und jetzt geht's einfach um so ein Social-Media-Ding, wo er einfach seit Monaten drum kämpft, dass die Leute 8 Euro für den Haken. Das ist doch voll der Abstieg auch vom eigentlichen Plan, den er mal hatte, oder?
Ja, das ist intellektuell natürlich ein Aufstieg, also wenn er das schafft, das zu managen, dann ist er ein Genie, weil ich meine, so ein paar Raketen bauen und sagen, ich bin der Allergeilste und ich schieße ein Auto also jetzt mal breit gesprochen, das, wenn du Milliarden hast, das kann ich auch einfach sagen, ich will, dass ein Auto, ich bin der reichste Mann der Welt, ich will, dass ein Auto ins Weltraum fliegt. Los, mal zack, zack, Avanti, Avanti. Und dann passiert das einfach.
Und dann passiert das auch. Da wird so viel Druck gemacht und so vielen Leuten der Hintern heiß gemacht.
Genau, aber das ist ja keine Kunst. Aber jetzt zu glauben oder abzuleiten...
Dann ist das aber auch keine Kunst, was Steve Jobs gemacht hat, dass die ganze Mucke ins Handy gehört. Also das ist ja auch... Das
hat einfach auch nein, das ist schon eine andere Qualität. Also quasi eine Firma zu kaufen, die Elektroautos herstellt, sich hinterher draufzusetzen und zu sagen, das ist alles meine Idee und ich bin ein genialer Auto-Entrepreneur, das ist natürlich ist das erstmal hauptsächlich dreist. Und diese Weltraumgeschichte und so mit der Kohle im Rücken ist auch noch einigermaßen, aber also wirklich das zu schaffen, dieses Twitter-Ding, und das ist wirklich, ich schwöre, das ist wie die Titanic, die jetzt über Wochen, das wird einfach sinken. Und wir, die User von Twitter, sind die Kapelle und der Eisberg gleichzeitig. Weil natürlich die Aufgabe, die sich Elon Musk hat mit 44 Milliarden, weißt du, dass er alleine Geld dafür bezahlt hat, das Geld zu machen, Alter.
Das Traurige ist einfach, dass du mit dem Geld viele gute Sachen machen könntest.
Ne? Und die ganzen Wichser, die denken nur, dass weil einer reich ist, er dann ja ein Genie sein muss. Dass das nur weil man sehr viel Geld hat, dass das dann bedeutet, dass man...
Donald Trump hat auch sehr viel Geld.
Ja, ne? Aber also, viele Leute haben sehr viel Geld.
Viele Arschlöcher haben sehr viel Geld.
Es gibt das auch viele Leute, die Professoren sind, die trotzdem dumm sind. Auch richtig dumm wie Brot, obwohl die Professoren sind. Oder Doktoren. Es gibt auch Leute, die nicht studiert haben und die ganz einfache Leute sind, die dreimal schlauer sind als Elon Musk und es wahrscheinlich besser hinbekommen würden, weil die einen ausgeprägten Common Sense haben und irgendwie sensibel sind oder so. Aber der Typ hat jetzt auf jeden Fall die Aufgabe, Twitter zu moderieren. Und er ist das Gesicht von Twitter. Das heißt, alles, was da schief läuft,
noch selber auf
jedes Hakenkreuz, ist sein Hakenkreuz. Und dann sagt er, dann denkt er, dass es den Elon Musk, den genialen Unternehmer im Hintergrund gibt und dass er einfach bei Twitter über sexistische Witze lachen kann und denkt, das ist dann eine andere Person. Aber jede Äußerung von ihm, jedes fucking Emoji, was er postet, zu irgendwas, ist in den politischen Kontext gesetzt, automatisch, jetzt wo er Chef von Twitter ist und die Aufgabe sich da auf die Fahne geschrieben hat, das Ding profitabel zu machen. Und das checkt er halt einfach nicht. Und es ist so geil, sich das anzugucken. Ich würde 8 Euro dafür bezahlen, um es mir weiter angucken zu dürfen, weil es wirklich hilarious ist.
Es ist jetzt noch vielleicht die Chance, für mich doch noch bei Twitter einzusteigen.
Aber jetzt wird's richtig lustig. Also jetzt ist, weil du weißt im Grunde genommen keine Chance, dass das jemals funktioniert. Es ist also so, wie das jetzt
aber
läuft.
Aber muss ich jetzt, wenn ich mir jetzt einen Account mache, 8 Euro zahlen?
Nein, du kannst einfach zugucken. Du musst nicht mal einen Account haben. Guck dir das einfach mal an.
Das geht nicht mehr. Wenn man auf twitter.de geht und irgendwas geht, dann geht bei mir immer sofort
twitter.com musst du gehen. Twitter.com, melde dich an, irgendwie Olli 73515873 mit Zahlen hinten dran, dann guckst du es dir einfach an. Es ist wirklich hilarious, es ist echt lustig. Und das Geile ist einfach, wie das innerhalb von einer Woche die ganzen geilen Communities einfach ins Fediverse rübergewandert sind, zu Mastodon, das Rettungsboot klar gemacht haben, raus aus dem Ding sind und die geilen Gespräche finden sowieso nicht mehr bei Twitter statt. Da wird nur noch
aber geguckt. Bei Mastodon habe ich auch gehört, gibt es große Probleme noch mit Datenschutz und so. Das ist auch noch nicht
richtig. Aber da sind die Probleme verlagert auf die jeweiligen Server. Das ist kein zentraler Anbieter in der Mitte, der das alles alleine regeln muss, sondern das ist dezentralisiert. Das heißt, wenn es Datenschutzprobleme gibt, dann gibt es die Datenschutzprobleme auf dem Server, auf dem du angemeldet bist. Das ist im Grunde genommen der große Unterschied. Nee, aber das ist wirklich, es ist wirklich hilarious und ich finde es so geil, wie er sich so mit jedem Tweet einfach da die Hose ein Stückchen weiter runterzieht und irgendwann wird er da stehen vor seinen ganzen Fans und alle denken, Momentchen mal, der ist ja gar kein Genie, der ist einfach nur ein Trottel mit sehr viel Geld. Der einfach denkt, weil er viel Geld hat, kann er alles. Ist aber wohl offensichtlich nicht so. Es ist
komischerweise mega geil. Passiert es immer in dem Alter, in dem ich mich auch gerade befinde, wenn der Mann von der 40 in die 50 umschwenkt, passiert irgendwas komisch im Kopf. Ich bin 49, wir werden sehen, wir werden das beobachten. 2 Jahre haben wir noch diesen Podcast. Also
in 3-4 Monaten kannst du bestimmt auch Twitter kaufen.
Kann ich vielleicht Twitter auch kaufen und dann nehme ich das ganze Ding mal in die Hand. Aber dann wird der Kahn richtig versenkt.
Also Olli Schulz für 2 Submariners und einen feuchten Händedruck hat Olli Schulz Elon Musk Twitter abgelockt.
Twitter abgelockt. Bin ich auf alle Fälle dabei. Wir machen mal ganz kurz Pause, weil ich wahnsinnig Lust habe, mir noch einen zweiten Kaffee zu holen und die Leute auch mal durchatmen wollen.
Du musst ja immer so abstuhlen, das ist ja unangenehm. Heute übrigens kommt eine Sendung ohne Scheiße. Ohne Scheiße.
Die Sendung ohne Scheiße heute, finde ich, ist auch ein ziemlich guter Titel. Die große Scheiße, die gerade, was heißt Scheiße, die wichtige Sache, die passiert, besprechen wir hier wenig. Es ist gerade im Iran eine Stimmung, die, von der man nur die Daumen drücken kann, dass eine junge Generation dort wirklich einen Umschwung schafft. Und es ist eine alteingesessene Religion. Es ist eine Sache, die ich als jemand, der ohne Religion, ohne Nationalstolz, in ganz vielen Sachen nicht immer richtig vielleicht deuten kann. Deswegen bin ich auch genauso wie du manchmal in diesem Thema, das wir beide wahrscheinlich verfolgen, ein bisschen ruhiger. Trotzdem, ich packe mal einen Song vom Freund von mir rauf, der in Teheran war, der mir so viel davon erzählt hat. Giesbett zu Knüpphausen, der mit einer Band, als er mit dem Goethe-Institut, also vom Goethe-Institut dahin geflogen ist, mir so viel erzählt hat über eine junge Kultur, über so viele Menschen, die so kreativ sind. Ich selber war noch nicht im Iran. Ich kann mir jetzt nicht irgendwas aus den Fingern sagen oder irgendwas nacherlesen von Sachen, die ich gerade im Instagram-Account sehe. Es gibt viele wichtige Sachen. Aber ich packe jetzt einfach einen Song rauf, den Giesbett geschrieben hat, Teheran Smiles heißt er. Und er hat diese Band eingeladen auf sein eigenes Festival. Dort habe ich die kennengelernt. Sehr, sehr nette Jungs gewesen. Und ja, man kann nur hoffen, dass es mehr ist, wie, als du gerade meintest, nur ein Millimeter, der sich gerade verändert, sondern dass man vielleicht wirklich es schafft, gerade einen ganz großen Umschwung zu schaffen. Ich weiß aber auch nicht, wie das zu schaffen sein soll, weil mir diese Religion etwas fremd ist, weil ich nicht da aufgewachsen bin und sowas und man nur wirklich seine Daumen drücken kann und all seine Energie und positive Energie in diese Richtung schicken kann. Wollte ich einfach nur mal kurz loswerden, weil ich öfter angeschrieben werde, du wahrscheinlich auch, warum wir, ob wir noch mehr dazu sagen sollten zu dem Thema oder nicht. Ich packe noch einen Song auf die...
Ich würde auch noch einen Song auf die Liste packen, weil diese Woche etwas Skurriles, etwas Unheimliches passiert ist. Und zwar habe ich am Donnerstagabend nach der Sendung noch auf dem Sofa gelegen, in der Wohnung und habe irgendwie ein bisschen rumgesurft und bin dann auf einen Sprachkurs gestoßen, weil ich gedacht habe, ich würde gerne mal einen Sprachkurs, sondern einen Online-Kurs, wo man mit dem großen Sprachkritiker und Journalisten Wolf Schneider, den ich im Volontariat auch als Dozenten hatte und also vor 20 Jahren, da war ich schon uralt, schon fast 80 Jahre alt, und habe mir den ganzen Abend Wolf Schneider Videos angeguckt tatsächlich, wo der irgendwie erzählt, wie man Sätze baut, wie man ohne Schnörkel die richtigen Bilder sprachlich.
Nachdem ich gerade so rumgewandert habe über den Iran.
Nein, überhaupt nicht. Und ich habe es am Donnerstagabend geguckt und tatsächlich ist er am Freitag gestorben. Der ist am Freitag gestorben, im Alter von 97 Jahren. Also super alt. Ich habe immer schon so im Team auch Witze gemacht. Wolf Schneider lebt da eigentlich noch. Weil der so wirklich die Sprachikone und alle Journalistinnen und Journalisten, alle Leute, die mit Sprache umgehen.
Der ist
am Freitag gestorben. Ich habe mir vor allem am Donnerstagabend, das habe ich never ever vorher gemacht, am Donnerstagabend Wolf Schneider Videos angeguckt. Ich schwöre bei Gott, dass es so war. Und am nächsten Morgen kommt die Meldung raus, dass Wolf Schneider tot ist. Und Words Don't Come Easy von Martin Cooks in Erinnerung an Wolf Schneider. Ich glaube, ist aus der Generation, dass er auch mal sich aus Versehen Ende des Zweiten Weltkriegs noch heimlich oder freiwillig aus Versehen bei der SS eingeschrieben hat und so. Bewegtes Leben, war Stern Verlagsleiter oder Verlagsleiter bei Gruner und Jahr und ist dann vor allen Dingen in seinem Spätwerk hauptsächlich im Volontariaten, in Seminaren für Journalistinnen und Journalisten in ganz Deutschland aufgefallen als ein total toller Sprachkritiker, der sehr konservativ, aber einen immer so sehr den Blick geschärft hat oder jetzt muss an Wolf Schneider denken, während ich versuche schiefe Bilder im Kopf zusammenzuzimmern, der dafür gesorgt hat, dass man einen scharfen Blick bekommt für Sprache und für überflüssige Wörter und für tolle Texte. Und
Gender-Gaga zum Beispiel.
Nein, da hat er sich zum Glück
Gender-Gaga.
Da hat er sich zum Glück nicht so eingemischt. Das war sein großer Verdienst.
Ich finde trotzdem Gender-Gaga, den Ausdruck, einfach für irgendwie wirklich gut. Keine Ahnung, ich packe auch noch einen Song rauf und zwar, ich dachte, ich habe die Künstlerin schon mal raufgepackt. Ich weiß nicht, ob ihr schon Mine kennt. Wenn nicht, dann müsst ihr von Mine auf alle Fälle euch mal die letzte Platte anhören, die wirklich sehr, sehr gut ist. Und den Song Mein Herz packe ich einfach mal als Appetizer rauf von der letzten Platte, obwohl der Song Vater auch, nee, das glaube ich von dir davor. Nee, Mein Herz von Mine lege ich euch ans Herz. Und dann noch einen ganz alten Klassiker, weil es gerade vom Gefühl her gut in diese Zeit passt. Eine Band, die wir noch gar nicht drauf haben, The Doors. Die Doors einfach mal mit People Are Strange auf die Fili- und Bumsi-Liste. Dann habt ihr ein paar musikalische Appetizer, die euch hoffentlich inspirieren.
Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flausch. Ich höre am 13. November die Sendung ohne Scheiße ist der Titel der Sendung jetzt einfach mal eingeloggt.
Ach komm, lass uns das mit der Scheiße ganz rausnehmen. Dann schreibst du wieder bei Twitter, ich entschuldige mich für den
Titel der Sendung. Ach, das hast du dann doch gelesen. Aha.
Ja.
Dann
ja,
ich auf einmal noch bist du dann doch bei Twitter, wenn du dich bei mir hören willst.
Wenn ich hier wieder auf dich warten muss am Mikrofon, wie jeden Samstag oder jeden Freitag, dann informiere ich mich über dich, weil du mich nach 10 Jahren immer noch interessierst. Ich will wissen, wo schwimmt mein kleiner Delfin da draußen gerade in der Medienlandschaft rum? Dann gucke ich mal ganz kurz bei Twitter. Dann sehe ich, welchen Shitstorm hat er? Mit wem hat er sich gerade verbündet? Mit wem ist er gerade, von wem ist er gerade berauscht? Mit wem läuft es gerade nicht so gut? Ich habe Angst davor, dass du nämlich, wenn du, egal, da reden wir reden heute noch ein paar persönliche Sachen.
Das finde ich wichtig.
Auf dem Zettel.
Finde ich wichtig.
Dass du liebst es, den Hörer und den Hörerinnen so eine kleine Innenschau deines Lebens zu geben. Wie Dr. Zokos auch, der hier, der Gerichtsmediziner, der auch gerne eine Innenausschau der Menschen gibt, auf seinem Instagram-Account.
Genau.
Den ich doch nicht jedem ans Herz legen möchte. Wir sind gleich wieder
da. Wir sind gleich wieder da, hier bei der großen Show am Sonntag. Eure Anna-Maria und euer Anis. Bis gleich.
Bis gleich.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn, Richtung Kiel mäßig. Elmshorn, mach ich nicht. Elmshorn, nö. Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn, Richtung Kiel mäßig. Elmshorn, nö.
Ja. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig am 13. November, 2 Tage nach dem Tod von Wolf Schneider. Wir können also heute unsere Zeichensetzung mal ganz Freestyle gestalten. Wir können sagen, was wir wollen. Es wird uns niemand mit Autorität mehr zurechtweisen können. Im Grunde genommen ist der Duden gestorben mit Wolf Schneider.
Sowas genau, ab heute wird die deutsche Sprache umgestellt.
Ja, jetzt wird gefickt sprachlich, alle. Ich muss kurz korrigieren, zumindest im offiziellen Wikipedia-Artikel von Wolf Schneider steht nichts von der SS drin, sondern er hat den Kriegsdienst nach dem Abitur bei der Luftwaffe geleistet. Also ich meine mal, was gehört zu haben von
die
SS.
Die Luftwaffe war neutral, habe ich gehört.
Die Luftwaffe, die hat vermittelt zwischen den Nazis und den Gegnern.
Die sind einfach nur geflogen, haben so Pirouetten oder wie das heißt, gedreht und haben dann irgendwie genau. Versucht, mit lustigen kleinen Farbspielchen am Himmel das Ganze aufzulockern. Wahrscheinlich.
Genau, wir haben, apropos, wo wir gerade im Hochpolitischen sind, ich habe eine Information bekommen aus dem Bereich Spitzenpolitik. Es geht um die Toiletten im Bundeskanzleramt.
Wir erinnern uns an die letzte Sendung, da haben wir über die Toiletten geredet.
Ja, was heißt, geredet, ich habe mich nur geekelt. Ich weiß gar nicht, dass wir wieder solche Themen besprochen haben, ist wirklich deine Schuld, Olli.
Könnte das vielleicht dein Lebenswerk ein bisschen, dass du mit so einem unseriösen Typen wie mir diesen Podcast machst?
Ganz im Gegenteil.
Weil das Problem ist, ich sehe in 20, 30 Jahre kommst du wackelig bei der deutschen goldenen Kamera oder wie die Scheiße heißt, wirst du von so einem internationalen Star auf die Bühne geholt.
Von Mark Forster werde ich auf die Bühne geholt.
Er hat viele Jahre gearbeitet und eigentlich würden wir ihm heute sein Lebenswerk verleihen, aber da war dieser Podcast mit Olli Schulz.
Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dieser Podcast ist ganz wichtig als das ist nicht mal ein Gegengewicht, sondern das muss, wenn das nicht mehr ist, dann falle ich hinten runter. Weil dann fängst du an, diesen Drachen zu jagen und von dieser eigenen, an deine eigene Projektionsfläche zu glauben. Und jede, weißt du, wenn eine richtig geile Sendung war zum Beispiel beim ZDF-Magazin, dann reißt man das mit dem Podcast wieder ein, aber auch andersrum. Ist ja auch andersrum so. Ja. Ich glaube, ohne das wäre das nicht gut. Auf jeden Fall haben wir von Henning, der hat mich im Fediverse, ist der bei Mastodon, da bin ich übrigens auch, hey, kommt alle weg von Twitter, kommt zu Mastodon.
Gute Metalband, Mastodon.
Mastodon ist eine geile Metalband.
Mittwoch gibt's hier ein Special über Mastodon.
Mega geil, da kann ich meinen Mastodon besprechen und du deinen Mastodon.
Wir besprechen unsere Mastodons nächsten Mittwoch.
Zeigen wir unsere Mastdärme uns gegenseitig.
Zeigen also, uns hier mal, wer den größeren Mastodon hat.
Also Henning Zehmann, ich sag den Nachnamen auch. Und Henning, das muss ich vielleicht mal sagen, Henning war schon bei unserem Grünkohlkochen mit dabei. Da habe ich mich mit dem nicht unterhalten. Ist ein ganz alter Zuhörer der ersten Stunde im Grunde genommen.
Man könnte sagen, ein Freund der Sendung.
Ich würde sagen, Freund der Sendung. Der ist inzwischen, glaube ich, im Verein D64. Der ist so ein, ich meine, der ist... Das will ich ihm jetzt nicht nachtragen oder irgendwie ihm jetzt nicht gegen ihn verwenden. Er ist so sozialdemokratisch. verortet, befürchte ich. Ich sag das mal direkt als Disclaimer vorweg. Er hat aber auf jeden Fall ein paar Insights zur Toilette im Kanzleramt. Er schreibt öffentlich, deswegen kann ich das sagen. Moin Jan, bei Fest und Flauschig habt ihr doch über das Klo vom Kanzleramt gesprochen. Ich habe da zwar nie groß gemacht, aber ich durfte schon mal klein machen. Und er glaubt, dass Gerhard Schröder am Werk war. Schau dir das mal an, so ein bisschen Dolby Surround pinkeln. Und dann hat er so runter so ein GIF mir geschickt. Und das ist tatsächlich so, das ist einfach ein Halbkreis. Ich dachte, es wäre ein Witz,
die Klobrille oder was?
Nein, es geht um die Urinale. Die sind nicht in einer Reihe, Urinale, ja. Sondern das ist wie so eine, wie im Amphitheater, wie im Kolosseum, ist eine rund. Warte, ich kann das nicht zuschicken. Du bist nicht bei Mast, du bist nicht im Fediverse, Olli.
Ist die Urinale nicht immer im Februar in Berlin und wird moderiert von Kevin Bauerfeind? Also ist, sorry, wenn ich das gerade, also ich will es hier gar nicht irgendwie, aber die Urinale.
Die Urinale in Berlin, genau, ja, da wird am Ende der goldene Mastodon verliehen. Ich hab meinen Film bei der Urinale eingereicht.
Nächstes Jahr bin ich bei der Urinale. Ich bin vielleicht sogar in der Jury.
Gastland ist Aserbaidschan.
Ja, komm, einige wieder. Stell dich ein. Til Schweiger sich bei der Urinale wieder voll daneben genommen auf der Aftershow-Party. Auf der Urinale. Mein Gott.
Naja, also auf jeden Fall beeindruckend, wenn das stimmt, es kann auch sein, dass er mich verarschen will, Henning, ey, verarsch mich jetzt bitte nicht, aber wenn das stimmt, wenn das jetzt wirklich die Toiletten sind im Bundeskanzleramt, dann ist das schon, also es lässt tief blicken und es wirkt wirklich so ein bisschen so wie so ein Ding, was Gerhard Schröder nochmal hat einbauen lassen, weil der war ja der erste Kanzler, stell dir mal vor, da baut dein Vorgänger, der dicke Helmut, baut dir das Kanzleramt, der ist dann aber nicht mehr Kanzler und kann da gar nicht mehr einziehen, dann bist du der Erste, der da rein muss und dann wird erstmal alles umgestellt. Hier machen wir Durchbruch, hier kommen Fliesen hin, da machen wir ein Parkett rein und ich möchte bitte, dass die Urinale im Halbkreis angeordnet sind, dass die Männer sich, wenn sie sich ganz eng zusammen, wenn die große Penisse haben, in der Mitte mit dem Arsch zusammenstehen alle.
Ja, oder wenn die sich irgendwie berühren, die Spitze der Penisse, dass dann irgendwo noch so ein Zeitloch in
die Tür aufgeht. Nein, die pinkeln natürlich alle nach außen, aber die sind quasi nach außen. Also die Urinale sind in einem Halbkreis angebracht und die Männer stehen mit dem Rücken zueinander.
Innen,
natürlich im Halbkreis, nicht außenrum. Das ist
bescheuert. Und oben fährt so ein Sushi-Band längs, ne? Irgendwie, wo man sich die ganze Zeit dann noch was zu essen nehmen kann.
Genau, also vielen Dank, Henning, für die Insights und vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder beim nächsten Fest und Flauschig Grünkohl essen, falls das stattfindet. Oder wie wär's mal, Party im Kanzleramt, sind die Räte doch jetzt kurz sozialdemokratisch. Ist Olaf Scholz Sozialdemokrat? Ich glaube ja, oder?
Ich glaube, er ist noch, obwohl er auch gerade dabei ist, vielleicht eine eigene Partei, ein eigenes Land zu gründen.
Mit Sarah Wanknecht zusammen. So, das nochmal kurz der Vollständigkeit halber. Ich habe noch eine Sache auf dem...
Darf ich ganz kurz dazwischen, weil sonst vergesse ich es. Mit einem ganz kleinen Thema. Ich war die letzten 5 Tage in Hamburg, in meiner Heimatstadt. Und mein lieber Freund Rasmus Enger wollte essen gehen, österreichisch mit mir. Und wir sind dann Kampnagel, wie heißt denn die Ecke da noch? Da habe ich mal gewohnt, im Kronskamp. Aber hinten Kampnagel auf alle Fälle, wo die Kampnagelfabrik ist, hat er einen Laden, ein österreichisches Restaurant entdeckt. Das heißt Mozartstube. Ist auch in dem Komponistenviertel da in der Mozartstraße, glaube ich, oder... Ähnlichen. Und dann meint er, lass uns da essen gehen, die haben deftige Küche, alles, was das österreichische Herz begehrt. Und dann meinte ich, komme ich gerne mit. Und dann ist er da mit mir hingegangen und er war abgeschlossen um 7:45. Und dann hat uns eine Dame, eine Frau die Tür aufgemacht und meinte, wir haben bis eben gewartet, es kam keiner, jetzt haben wir die Küche dicht gemacht. Oh, und deswegen möchte ich allen Leuten, die in Hamburg Lust haben, österreichisch essen zu gehen, einfach, ich war selber noch nicht da, aber ich werde nochmal hingehen. Es ist ein kleiner Laden, es geht die Treppen runter und es sah irgendwie danach aus, die hat das so traurig gesagt. Wir waren dann später in einer Tapasbar und haben da ganz gut gegessen, auch nicht weit entfernt. Aber die Mozartstube möchte ich einfach heute mal droppen und ihr könnt ja mal sagen, wenn ihr da essen wart, ob es wirklich gut ist oder nicht. Mein Freund Rasmus Engler hat mir das extra empfohlen und dann war da diese traurige Person, die gesagt hat, wir haben bis eben gewartet und es ist die Küche zu. Und das hat mir das Herz gebrochen. Deswegen, wenn ihr mal essen gehen wollt, dienstags bis sonntags in der Mozartstube in Hamburg, könnt ihr dem Laden ja mal eine Chance geben. Das nur mal kurz zwischen.
Oh, das ist aber, wo wir gerade beim Thema Essen sind, ich habe ein sehr schönes Wort diese Woche aufgeschnappt, nämlich der 10-Euro-Döner ist ein Krisendöner. Der 10-Euro-Döner ist ein Krisendöner. Das ist einfach nur, ich ohne Kontext, einfach mal so reingehauen. Ich fand das echt einen ganz schönen Satz für die Zeit. Der 10-Euro-Döner ist ein Krisendöner. Also wenn ihr euch darüber ärgert, dass der Döner zurzeit teuer ist, Das ist ein Krisendöner. Teuer. Es handelt sich hierbei um einen Krisendöner, der ist teurer. Weil wenn man jetzt einen günstigeren Döner anbieten würde in der derzeitigen Krisensituation, wäre das so wie, wenn man Bohnenkaffee im Zweiten Weltkrieg versucht hat zu bekommen. Da ist dann irgendwie, wäre dann günstiger Bohnenkaffee im Zweiten Weltkrieg, da kann man, konnte man safe sagen, da sind irgendwie Fingernägel mit reingeraspelt worden oder irgendwie Sägemehl. Und ein Döner, den man jetzt für 3 Euro kauft, das ist kein richtiger Döner, da wird einfach Taubenfleisch oder irgendwie eine...
Der ist gestreckt.
Der ist gestreckt mit Ratte oder so oder mit Pferdeäpfeln. Der 10-Euro-Döner ist der authentische Döner, der ist aber deswegen so teuer, weil es ein Krisendöner ist. Ne? Das nur mal kurz für die Wirtschaftsfreaks unter euch. Und dann habe ich noch eine persönliche Sache, weil du mich gestern darauf angesprochen hast, dass ich dir immer wieder mal Hunde- und Tiervideos in letzter Zeit schicke.
Gestern Abend, 22 Uhr, ich liege auf dem Sofa. Nee, ich liege gar nicht auf dem Sofa. Nee,
ich wollte gerade sagen, du warst gestern Abend essen mit Philipp Stürer zum Geburtstag.
Ich war bei Philipp Stürer gestern Abend essen, tatsächlich, eingeladen. Ganz liebe Grüße. Und hab da einen schönen Abend, deswegen nehmen wir heute Morgen hier auf und sind also wieder richtig brühfrisch mit unserer Sendung. Ja. Auf alle Fälle kommt auf einmal dann ein Hundevideo von dir rein. Da habe ich nur so geschrieben, seit wann verschickst du Hundevideos? Natürlich hat sich dann herausgestellt, der Hund wurde verarscht im Video, ne? Das ist dann auch wieder, dass du das auch so, du hast es mir nicht geschickt, weil der Hund so süß ist, sondern weil du da auch schon wieder irgendwas Gehässiges drin hast.
Nein, ich fand das total, also das war ein Hundevideo, wo eine Hundebesitzerin ein Telefongespräch simuliert hat und in diesem Telefongespräch hat sie die Lieblingswörter ihres Hundes gesagt, also Chicken oder Outside, also alles, wo sie weiß, das triggert den Hund positiv. Und das war so süß, weil der Hund einfach, der schien ja zu lächeln. Der hat das alles gehört und der war
wie
so ein...
Ach Gott.
Das war mega süß. Und ich habe öfter solche, auch ich habe doch diese Hunde geschickt mit den Gespenster Geistertüchern zum Beispiel über dem Kopf. Und immer wenn ich so süße Tiere sehe, dann denke ich immer, das macht Olli bestimmt eine Freude, wenn ich ihm das schicke. Und es ist ja auch, glaube ich, so. Also mir macht selber eine Freude.
Leute, also wenn ich eine Sache auf WhatsApp viel verschicke, dann Tiervideos oder Links zu Instagram-Videos von irgendwelchen Tieren.
Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht ist das Licht daran.
Ich trau dem noch nicht ganz bei dir, wenn du jetzt auch damit anfängst.
Jetzt kommt demnächst die große Aufdecksendung. Tiere. Sie sind in Wirklichkeit richtig dumm, Alter, und schmecken lecker. Rausgefunden.
Genau, da kommt der Riesenaufschlag beim ZDF-Magazin noch, ne?
Die Redaktion ist schon an der Recherche dran.
Da machst du dir viele Freunde mit.
Nee. Also, ne? Aber ich finde immer, wenn ich diese Videos sehe, in letzter Zeit denke ich mir, das wird Olli vielleicht freuen. Und ich hoffe, dass ich in so Gegenden des Internets unterwegs bin, wo ich Sachen finde, die du noch nicht kennst. Aber ich kann mir vorstellen, dass du, was den Bereich Tiervideos und Tierbilder angehst, ziemlich progressiv bist und ich dir Sachen schicke, die du schon vor 5 Jahren gesehen hast.
Das Gleiche habe ich, wenn ich Nazi-Dokumentationen sehe. Denke ich, Mensch, das könnte Jan noch interessieren. Die Panzerelite da oder der Leopard oder was da gemacht wurde. Das können wir ja immer unterschiedlich machen.
Er kommt aber auf mich zurück, weil ich dann sage, ja, kenne ich doch schon. Habe ich teilweise daran mitgewirkt. Ehrlich gesagt
habe ich das ein paar Mal wirklich gehabt von Videos, wo du schon gesagt hast, ja, kenne ich doch schon. Und vor allem, wenn es Special Interest Videos sind. Jan, mal ganz kurz was. Ich saß in Hamburg, habe morgen was man im Hotel macht. Ich habe im Hotel geschlafen, selten macht NDR, ich weiß nicht, ob es NDR-Journal war, aber was angemacht. Und jetzt eine Nachricht, wo man, ich saß dann vor dem Fernseher morgens um 11 gerade aufgewacht, habe am Abend vorher was getrunken und habe erstmal geheult über einen kleinen Bericht. Es geht um Kinder in Not. Das ist eine Organisation, die in Papenburg sitzt. Und zwar die Geschichte von Abdullah. Abdullah ist ein Junge aus Afghanistan, 10 Jahre alt. Und da sieht man mal, dass nicht alles schlecht auf dieser Welt ist. Oder beziehungsweise doch vieles schlecht auf dieser Welt ist. Aber dass wir auch wirklich nur mal in Deutschland gute, geile soziale Organisationen haben, die wirklich was tun. Abdullah hat seinen Arm verloren, als er gegen Stromkabel irgendwie in Afghanistan, in Kabul gespielt hat. Irgendwo, wo eine offene Baustelle war, die nicht gesichert war. Arm ist ihm zerfetzt. Er wurde nach Papenburg gebracht, ohne seine Eltern, ganz alleine. Und dort haben Ärzte, ohne, die das neben ihrer offiziellen Tätigkeit machen, ihn operiert, haben ihm eine Prothese gemacht. Und du siehst diesen kleinen Jungen in diesem Bericht, der irgendwie morgens um 11 Uhr im NDR läuft. Und echt, mir liefen so die Tränen runter. Und ich glaube, Kinder in Not heißt diese Organisation, die dafür sorgt, dass man Menschen hilft, die genau so eine Sachen erleben. Kriegsopfer, vor allem Kindern natürlich, die völlig unbeteiligten irgendwas geraten sind und die schlimmsten Verletzungen haben. Und dieser kleine Junge, das hat mich so gerührt, und dieser kleine Bericht im NDR über Kinder in Not, so heißt diese Organisation, ich bin noch nicht perfekt informiert, dieser Bericht hat einfach gezeigt, dass es doch ganz viele gute Menschen gibt oder ganz viele Leute gibt, die einfach was machen und tun wollen, und diese Ärzte, die da halt arbeiten ohne Geld und sich darum kümmern. So. Das Ganze war einfach so eine Sache, und ich habe dann so gedacht, ja Mann, das ist das Gute im Menschen und wir müssen das mehr fördern und wir dürfen nicht so zynisch sein. Das war mal wieder so ein Moment, auch vor allem geil am Abend vor, ordentlich Jägermeister getrunken, Bier getrunken, am nächsten Tag bist du nur komplett emotional aufgelöst. Ich meine, das war auch ein rührender Bericht und irgendwie wollte ich das kurz erzählen, dass ich glaube, diese Organisation ziemlich gut finde, die mir da aufgefallen ist.
Ja, und aber im Grunde genommen passt es doch eigentlich ganz gut zu dieser moralischen Frage. Wir wissen, was nicht gut läuft in Katar, trotzdem ist Weltmeisterschaft und das, nur weil die Weltmeisterschaft dann nicht ist, heißt es ja nicht, dass es dann, also wird die Weltmeisterschaft, oder anders, wird die Weltmeisterschaft Katar besser machen oder schlechter machen? Ich behaupte mal, Katar hat was davon, aber zahlt dafür den Preis, dass in Katar die ganze Welt auf einmal zu Gast ist und eben diese Debatten, die man in Katar nicht führt, führt.
Und vor allem wird es ja auch interessant sein, wenn da wirklich mal zwei Männer sich küssen oder zwei Frauen sich küssen, gleichgeschlechtliche Menschen, die dieses Land vielleicht im Rahmen der WM besuchen und wie dann dieses Land darauf reagiert damit, dass es halt auch andere kulturelle Sachen gibt, die vielleicht dort noch nicht irgendwie für normal erklärt werden.
Du, ey, aber wie die Olympischen Spiele 36, da hat Deutschland auch akzeptiert, dass es Länder gibt, wo nicht Antisemitismus...
Ja, mit einem Lächeln im Gesicht.
Mit einem Lächeln im Gesicht, dass es Länder gibt, die nicht die Juden ausrotten wollen und dann das einfach mal für die Dauer der Olympischen Spiele
natürlich akzeptiert. Werden die einfach das ignorieren und dann hoffen, dass die Leute schnell wieder das Land verlassen, also, was auch immer.
Vergleichen möchte ich das natürlich nicht, ist was völlig anderes, aber das Prinzip, dass sich quasi ein autoritäres, extremistisches Regime, so eine, wie Russland ja auch so eine Veranstaltung herholt, um mal nach draußen zu zeigen, wie geil und liberal es ist, ist im Grunde genommen seit 100 Jahren das Gleiche. Diese Sportveranstaltungen werden natürlich immer, auch wenn sie sagen, sie sind nicht politisch, wir sind nicht politisch. Natürlich ist das ein politischer Akt, sich die WM nach Katar zu holen von den Kataris. Klar ist es politisch. Entschuldigung.
Ja, vor allem mit zwei Rolex, Alter, und so ein Scheiß. Egal, auf alle Fälle weiß ich nicht, ob das spannend wird. Auf alle Fälle kommen ja auch ein paar englische Fans. Kommen überhaupt Fans dahin? Kann man sich das überhaupt leisten? Das ist auch alles, weiß ich nämlich alles gar nicht. Ich glaube nicht, dass die WM in Russland die Russen besser, das Land besser gemacht hat oder die Kultur oder das Verständnis für schwule oder andersdenkende Menschen. Das glaube ich auch nicht in China. Ich weiß aber auch nicht, inwieweit wir uns anmaßen sollten, das immer zu bewerten. Och, oder
ich finde das schon okay, dass man sagen kann, alle Menschen sind gleich und hört mal auf, nur weil
das
Leute...
Das finde ich auch, absolut.
Und da
das
kann man auch zustehen... Bin ich auch ehrlich gesagt ziemlich bereit, ziemlich weit zu gehen dafür, damit das andere Leute einsehen und mitziehen und nicht andere Leute verfolgen, nur weil sie so sind, nicht so sind, wie sie gerne hätten, dass sie sind.
Naja, was ich eigentlich damit meinte, ist ja die Anfangsfrage, wie weit man dann wirklich das unterstützt, dass diese WM da ist. Weil hätten nur die Frankreich, Spanien, Deutschland und England gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf, interessiert uns nicht, wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass diese WM nicht stattgefunden
hat. Ja, aber dann hätte irgendeiner wäre dann aus der Reihe getanzt und dann wären Franzosen sauer auf die Deutschen gewesen, weil sie doch gefahren sind und am Ende fahren sie dann doch alle. Es geht ja immer noch um Geld, das ist ja das Schöne, das verbindet irgendwie alle über die Kulturen hinweg. Geld und Eitelkeit.
Hast du eigentlich einen Corona-Test gemacht, während du moderierst oder hast du dir das Ding einfach nur so aus Langeweile in die Nase gesteckt?
Ich habe es im Laufe der letzten 2,5 Jahre so eine Art von sexuellem Fetisch entwickelt, dass ich einmal am Tag mir so ein Stäbchen in die Nase stecken muss, damit Bill Gates weiß, wie es mir geht. Das finde ich irgendwie
ganz geil.
Stell dir
mal vor, Corona-Test wäre nur vorne durchs Gliedloch und Vagina testbar gewesen bei Männern und Frauen. Nur, wie geil wir jetzt alle geworden wären wahrscheinlich. Okay, Gedanke nicht weiter fortführen.
Ich bin noch nie geil geworden beim Corona-Test, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist kein
geil beim Urologen. Das ist auch ein guter Sendungstitel.
Nein, aber wir wollen jetzt nicht... Lass zum aus dem untenrum Bereich rauskommen.
Ja, Jan, ich kämpfe die ganze Zeit. Du ziehst mich dann da wieder rein. Ist ja wirklich so. Weil einerseits...
Die Urinale. So, woher kam denn die Urinale jetzt gerade eben? Wo kam das denn her eigentlich?
Das hast du psychologisch. Da sitzen Leute bei dir in der Redaktion. Werf ihm mal Urinale hin. Der Olli Schulz springt bestimmt drauf an. Das gibt Leute, die wollen doch einfach nur... Genauso wie da draußen die Leute darauf warten, dass wir hier so politische Kämpfe führen und ich so ins Rechte abdrift, dass man sagt, ja, Olli Schulz ist über die Jahre voll reaktionär geworden und jetzt liefert er sich dann mit Böhmermann diese Kämpfe und so. Da warten ja viele Leute drauf. Und genauso ziehst du mich immer wieder ins urologische
weil ich Urinal gesagt habe, weil ich Abitur habe und es im Abi gelernt habe, was ein Urinal ist oder was?
Ja, ein Urinal, das sind drei alte Männer und die sitzen vor dir und die sagen, ob du dahin darfst oder nicht. Das ist so, weißt du, wenn du dahin musst, wenn du gemustert wirst.
Das Kriegsverbrecher-Urinal in Nürnberg. Muss ich damals, Hermann Göring, kurz bevor er vor das Urinal musste, hat er sich damals noch eine Cyan-Kali-Kapsel unter die Vorhaut geschoben.
Ja.
Oder war doch so, oder?
So war das. Viele Themen wieder, von ernst bis traurig, alles dabei.
Kriegsverbrecher-Urinal. In Nürnberg.
Wo jeder nochmal reinpissen darf, ne?
Ja, aber, ey, ohnehin, ich habe ja, also, hast du diesen Werner Herzog-Film gesehen über die wo die Todesstrafenkandidaten
begleitet? Nee, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe gerade deine Biografie gelesen und die fand ich wirklich
sehr interessant. Ich muss mal kurz die Testflüssigkeit auf die Testkassette träufeln. So. Was wollte ich sagen? Ach so, genau, diese Vorstellung, dass wenn du dein Todesurteil bekommen hast und dann hast du, das Furchtbare daran ist ja, dass du weißt, wann du stirbst. Und das ist, ich glaube, das ist ganz schrecklich, ganz grausam und da gibt es doch bestimmt so Rituale und es gibt doch bestimmt das Kriegsverbrecher-Urinal, das muss es ja gegeben haben. Also ist das so, kannst du dir das dann wünschen? Das
Kriegsverbrecher-Urinal?
Dass du am Ende nochmal, da kriegst du was zu essen und dann musst du nochmal, gehst du nochmal auf Klo vorher oder denkst du dir, ist eh egal? Ist ja eh egal dann.
Ist eh egal, kannst du auch den letzten, obwohl ich meine...
Weiß ich nicht.
Kommt drauf an, also wenn du da schon irgendwie gehängt wirst, dann scheißt du doch eh in die Hose, oder? Also ich meine, das wird, oder?
Weiß ich nicht genau. Andererseits kann das natürlich nochmal extra grausam sein oder eine extra Qual, wenn du ein ganz schlimmer Kriegsverbrecher bist oder sowas, dass du dann nicht darfst oder dass du dann darfst. Das ist ja eh so ein ausgestorbenes Gewerbe, der Henker in Deutschland. Es gibt ja leider wenige, die es noch können. Ein paar in der DDR leben, glaube ich, noch. Mhm. Letzte Hinrichtung auf deutschem Boden. Hier googelt der Chef noch selbst.
Letzte Hinrichtung auf deutschem Boden war natürlich zur Nazi-Zeit.
Nein,
war,
ne? In der DDR. Die letzte,
so, klar,
die letzte Todesstrafe recht. Auf deutschem Boden war am, genau, warte mal, die letzte Todesstrafe, hier googelt der Chef noch selbst. Insgesamt haben DDR-Gerichte 221 Todesurteile ausgesprochen, davon wurden mutmaßlich vollzogen, 164, genaue Opferzahlen gibt es nicht. Genau, das letzte Opfer der Todesstrafe war Werner Teske, Hauptmann der Staatssicherheit. Am 26. Juni 81, da habe ich schon gelebt, du auch schon, du hattest schon Haare am Sack, so ein bisschen sogar, wurde Werner Teske wegen schwerwiegenden Landesverrats in der Alfred-Kästner-Straße durch unerwarteten Nahschuss in das Hinterhaupt hingerichtet. Auf dem Todesschein steht als Ursache Herzversagen. Also ganz schrecklich, das ist tatsächlich im Jahr 1981 wurde das letzte Todesurteil auf deutschem Boden vollstreckt. Das ist noch gar nicht so lange her. In Leipzig. In der zentralen Hinrichtungsstätte in Leipzig. Ja.
Und mit dieser süßen kleinen Information.
Ja, einfach so, geht damit mal in die Woche rein und haltet euch mal nicht für was Besseres, nur weil ihr in Deutschland wohnt. Das ist alles bei uns auch noch nicht so ganz lange her und das kann jederzeit wieder so weit sein. Deswegen, auch wenn ihr Milliardär, Millionär seid, wenn ihr Kabarettist oder nicht seid, einfach sich engagieren, niemals aufhören, lasst euch von Leuten nicht runterziehen, die euch irgendwie mit Argumenten Knüppel zwischen die Beine schmeißen wollen, so nach dem Motto, ja, du sagst was, aber mach das ja selber nicht besser. Ja, das eine schließt das andere erstmal nicht aus. Die Selbsterkenntnis ist der erste Weg, es besser zu machen und es vielleicht mal zu artikulieren und zu äußern und dann langsam besser zu werden. Auch das ist ja in Ordnung, solange man überhaupt den Willen hat zum Besserwerden.
Absolut.
Ja.
So, das war's jetzt dieses Woche für mit Fest und Flauschig. Ich habe vergessen, guck mal, ich habe hier noch ein paar Sachen auf dem Zettel, das können wir alles Mittwoch machen. Was haben wir nochmal gesagt? Mittwoch wollen wir was nochmal in der Sendung machen?
Mastodon,
das wird die große Mastodon-Sendung. Sowieso fragen mich einige Leute, wann es wieder Metal am Mittwoch gibt. Am Mittwoch gibt's wieder Metal am Mittwoch.
Ja, ist fest eingeplant. Ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht noch jemanden aus meinem Bekanntenkreis habe. Ich habe viele Metal-Freunde im Bekanntenkreis und die ich überrasche dich vielleicht mit was Schönem am Mittwoch. Mal gucken. Wir sind am Mittwoch wieder da. Bis dahin sind wir für euch zuständig. Im Internet werden wir euch alle Fragen beantworten. Da sind wir bei Instagram. DMs.
Hast du schon mal dieses stellt mir eine Frage oder sowas gemacht, so eine Aktion auf Instagram?
Nee, ich fahre zu selten mit dem Zug. Das machen ja machen Online-Personalities immer, wenn sie im Zug sitzen. Hey, mir ist langweilig, mein Ego dürstet
das nach. Das ist aber auch eine Ausrede. Ey, ich bin gerade im Zug, ich habe gerade Zeit für euch. Jetzt könnt ihr Fragen stellen. Ansonsten habe ich nämlich nie Zeit. Ich schaue nämlich sonst nie ins Internet, weil ich bin viel zu busy damit, ganz andere Sachen zu tun. Aber jetzt im Zug, jetzt könnt ihr mir eure geilen Fragen stellen, weil jetzt habe ich mal kurz Zeit für euch.
Ja, nee, also mache ich gar nicht mehr. Aber bei Instagram sind die Kanäle weiterhin offen. Und natürlich im Fediverse, bei Mastodon, da bin ich @JanBoehm, @edi.social, ist mein Server. Aber er müsste selber auschecken. Ist nicht ganz so... Also, wenn man drin ist, ist man drin, aber man braucht ein bisschen.
Und vielleicht werde ich Zaungast bei Twitter. Wenn ihr irgendeinen Olli mit einer ganz langen, komischen Zahl hinten seht, so einen neuen User, könnte ich sein. Könnte ich sein.
So, ich habe wahrscheinlich kein Corona.
Sehe ich jetzt hier gerade.
Ja, würde ich sagen, habe ich nicht, ne.
Nee, hast du nicht.
Ich warte
Siehst auch immer. Gut aus.
Ach, danke.
Siehst frisch aus.
Sag mal, hast du mal Lust, dass wir mal privat mal essen gehen, dass wir uns mal privat ein bisschen kennenlernen? Weil wir kennen es ja eigentlich hauptsächlich beruflich irgendwie. Ich finde mal.
Hättest du nicht mal Lust auf eine schöne Waldwanderung mit mir zusammen? Bin ich schon in so einem Kreis, so in so einem engen familiären Kreis für dich in deinem Herzen, dass wir mir vielleicht mal so eine kleine Wanderung machen würden?
Nee, ich habe Angst, mit dir alleine in der Natur zu sein, weil ich weiß nicht, ob ich da wieder rauskomme dann.
Ab doch, komm, vielleicht ein anderer Mensch wieder raus.
Mhm. Wir sind am Mittwoch wieder da bei Fest und Flauschig, Boomer Cringe. Habt einen schönen Wochenstart und.
Genau. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Passt auf euch auf. Tschüss.
Hey, Lisa Sophie hier vom Spotify Original Wissen Weekly. Hattet ihr auch schon die Nebenkostenabrechnung im Briefkasten? Die Energiepreise sind so krass gestiegen, dass viele nicht mehr wissen, wie sie das noch bezahlen sollen.
Wir haben zum Beispiel überlegt, dass wir ja vielleicht einfach nur einen Raum beheizen könnten, weil wir haben jetzt ein großes Wohnzimmer und da hätten wir im Endeffekt alle Platz.
Wir fragen uns, wie konnte es so weit kommen? Und vor allem, wie kommen wir da wieder raus?
Wir haben dann gesagt seit 3 Jahren, hey, unsere Energiesysteme in die Hände von einem Autokraten zu legen, das ist nicht cool. Wir machen uns erpressbar. Und jetzt wird das alles Realität und es ist total dramatisch. Es wird auf den Schultern der Schwächsten ausgetragen.
Wir boostern euer Gehirn mit Hilfe der Wissenschaft. Jeden Montag nur auf Spotify. Folgt dem Podcast hier, damit ihr keine Episode verpasst.